Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Tiny House mit Stellplatz. Ein Tiny House mit besonderem Charme. Das Tiny House steht in einem sehr schönen Tiny Dorf in der Nähe von Bremervörde im Elbe-Weser-Dreieck. Der Stellplatz von 200 Quadratmetern kann übernommen werden. Das Tiny hat eine Zulassung als Wohnwagen und ist ein Eigenbau von einem Tischler und ist nach ökologischen Gesichtspunkten gebaut worden.
So oder ähnlich klingen viele Verkaufsanzeigen für Tiny Houses und wer darauf hereinfällt, kann viel, viel Geld verlieren. Moin moin, verehrte Tiny House-Enthusiasten, und heute wollen wir uns mal über den Tiny House-Markt und insbesondere auch den Gebrauchtmarkt unterhalten. Noch bis vor circa 10 Jahren war alles ganz, ganz einfach. Du wolltest ein Haus haben, dafür brauchtest du ein Grundstück und ein Haus. Heute sieht es angeblich ganz anders aus. Du kannst im Internet per Mausklick ein Tiny House kaufen und schon bist du mit ganz, ganz wenig Geld dabei. Dass es in der Realität nicht ganz so ist, erleben wir jeden Tag aufs Neue und die Medien berichten regelmäßig darüber, dass der eine oder andere wieder einmal hereingefallen ist. Das Grundübel ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass Häuser mittlerweile ortsveränderlich sind und zentral an einem Ort produziert werden und dann erst über die Straße zu einem Bestimmungsort geführt werden. Das hat dazu geführt, dass viele Leute glauben, ich kann mir erstmal ein Haus kaufen und später sehe ich mal nach, wo ich das hinstellen kann. Und das funktioniert eben nicht. Es gilt immer noch der eherne Grundsatz, ein Haus wird von Grund auf geplant, also vom Grundstück und nicht vom Dach her. Aber genau die Unkenntnis über diesen Umstand nutzen viele Leute aus, um irgendwie eine billige Hütte als angeblich reguläres Wohnhaus verkaufen zu können. Und genau das wollen wir jetzt einmal in der Praxis testen und prüfen. Dafür habe ich in den einschlägigen Medien, wie zum Beispiel Kleinanzeigen.de, recherchiert und einige exemplarische Angebote herausgezogen. Und wir fangen einmal mit dem Beispiel an, was ich schon im Intro veröffentlicht habe, und da wollen wir Stück für Stück die Analyse vornehmen. Los geht's!
Tiny House mit Stellplatz.
Und stopp, hier kommt schon der erste Fehler. Und da seht man, nach nur 4 Worten kommt der erste Einwand. Tiny House mit Stellplatz. Also noch einmal, wenn ich ein Wohngebäude suche, dann benötige ich ein Baugrundstück, keinen Stellplatz. Das ist eben die Fehlentwicklung, dass man glaubt, man kann irgendwo einen Stellplatz, einen Parkplatz, einen Campingplatz oder ähnliches nutzen, um dort ein Haus aufzustellen, in dem man wohnen darf. Das ist in Deutschland verboten. Das heißt aber auch, wenn ich ein Tiny House mit Stellplatz angeboten bekomme, kann ich davon ausgehen, dass es gar nicht baugenehmigungsfähig ist, sonst würde es ja nicht auf einem Stellplatz stehen. Und weiter geht's.
Ein Tiny House mit besonderem Charme. Das Tiny House steht in einem sehr schönen Tiny Dorf in der Nähe von Bremervörde im Elbe-Weser-Dreieck. Der Stellplatz von 200 Quadratmetern kann übernommen werden.
Und wir stoppen wieder. Ein sehr schönes Tiny Dorf. Was ist das eigentlich? Ganz deutlich, das ist ein Kunstbegriff. Das Tiny Dorf, was diese Dame meint, ist ein Campingplatz und kein Tiny Dorf. Und ein Campingplatz ist gemäß § 10 Baunutzungsverordnung als Sondergebiet, das der Erholung dient, genehmigt. Da ist europaweit das Dauerwohnen verboten. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder die Argumente, ja, aber Erstwohnsitz kann beantragt werden. Das ist eigentlich nur eine betrügerische Trickserei. Einen Erstwohnsitz kann ich nur beantragen, wenn ich entweder nachweise, dass das Haus mir gehört oder dass ich vom Mieter eine Wohnungsgeberbescheinigung bekomme. Auf dem Campingplatz gibt es aber keine genehmigten Wohnungen. Wenn also der Campingplatzbetreiber eine Wohnungsgeberbescheinigung ausfüllt, dann ist das bereits Betrug. Und wenn dann ein Mobilheimverkäufer auch noch ein Verkaufsargument bringt, du kannst den Erstwohnsitz auf dem Campingplatz beantragen, dann ist es ganz eindeutig die Ausnutzung einer Betrügerei. Und außerdem kann ich das Baurecht nicht durch das Melderecht aushebeln. Melderecht heißt nur, dort möchte ich meine behördliche Post hinhaben und da darf der Gerichtsvollzieher mich finden. Okay, einmal tief durchatmen und wir hören uns weiter das Angebot an. Hör zu.
Das Tiny hat eine Zulassung als Wohnwagen und ist ein Eigenbau von einem Tischler und ist nach ökologischen Gesichtspunkten gebaut worden.
Das Tiny House hat eine Zulassung als Wohnwagen. Das wollen wir anhand der Papiere bitte einmal prüfen. Wenn das nämlich ein Tischler gebaut hat, hat er meistens keine Ahnung von Karosseriebau und von Karosseriestatik und dann baut er ein Haus auf einem Anhänger. Dann hat aber nur der Anhänger, nämlich der Trailer, eine Zulassung und nicht das ganze Haus. Das erkennt man dann ganz einfach am Kfz-Schein und da steht eben drin, wie hoch das Ganze ist. Ob es 4 Meter hoch ist oder nur 52 oder 62 Zentimeter, dann ist nur der Trailer eben zugelassen. Wer mit so etwas auf der Straße fährt, muss sich natürlich auch im Klaren sein, dass er Ladung transportiert, die natürlich dann auch bei Überprüfung einmal mit Bordmitteln gelöst werden kann. Kann der Fahrer das in der Polizeikontrolle nicht gewährleisten, dann sagt die Polizei ganz einfach, okay, es ist ein Teil des Anhängers, damit fahren Sie mit einem nicht straßenzugelassenen Anhänger und damit legen wir das Ding sofort komplett hier vor Ort und stellen es still. Und dann dieser Spruch nach ökologischen Gesichtspunkten gebaut. Menschenskind, ist das abgedroschen. Starke Behauptung, die immer einem schwachen Beweis entbehrt. Bei einem Haus ist eigentlich erstmal entscheidend, ob es energieeffizient und nachhaltig ist. Und das kann ich anhand eines geprüften Wärmeschutznachweises untersuchen. Das ist eine ca. 30- bis 40-seitige Berechnung und wenn hier die Daten positiv sind zum Thema EH55, also früher haben wir KfW55 gesagt, dann ist es in Ordnung. Aber lasst euch nicht von plumpen Ökosprüchen ins Boxhorn jagen. So, aber wir sind noch lange nicht am Ende dieser Anzeige. Hört weiter zu.
Der Erbauer hat mit seiner Frau 7 Jahre in diesem Tiny in Freiburg gewohnt.
Ja, und ob diese Hütte nun schon 7 Jahre bewohnt worden ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Es ist nur die Frage, ob da schon mal jemand 7 Jahre lang schwarz drin gewohnt hat. Und weiter geht's.
Das gemütliche Häuschen verfügt über einen gut ziehenden Holzofen.
Ja klar, der Holzofen muss natürlich bei der wilden Bauwagenphilosophie dabei sein. Die Bewohner von solchen Hütten wollen wahrscheinlich auch noch das Holz im Wald sammeln. Also grundsätzlich ist ein Holzkamin, ein Holzscheitkamin, keine Heizung im Sinne des Gesetzes. Dafür müssen 2 Bedingungen erfüllt sein. Einerseits muss eine automatische Temperatursteuerung der Fall sein und zweitens eine automatische Zuführung des Brennstoffs. Da beides beim Holzscheitkamin nicht gegeben ist, ist es keine Heizung. Und gerade bei kleinen Holzscheitkaminen ist das Problem der Feinstaubemission enorm. Und dann redet ihr auch noch von ökologischen Gesichtspunkten. Das ist eine Sauerei, was da passiert. Und grundsätzlich empfehle ich jedem Käufer, die Betriebserlaubnis der Feuerstätte für den Holzscheitkamin sich vorlegen zu lassen. Denn gerade in Tiny Houses werden Holzscheitkamine zu gefühlt 95% illegal nicht genehmigt genutzt. Wenn da also was passiert, ganz ehrlich, spart euch die Versicherung, die zahlt dann sowieso nicht. Okay, und weiter geht's in der Anzeige.
Dieselheizung, Gaskochherd mit Gasanschluss.
Klingt toll, oder? Dieselheizung ist natürlich eine Ölheizung. Überhaupt, was hat das mit ökologischer Bauweise zu tun? Ich glaube, ich spinne. Das ist für ein Tiny House absoluter Quatsch. Das haben ein paar Amateure mal versucht, das ist völliger Unsinn. Kritischer ist jedoch der Gasherd. Gasherde produzieren grundsätzlich 2 Emissionen. Einerseits Kohlendioxid und andererseits Kohlenmonoxid. Dafür müssen aber Zwangsentlüftungen in Fußbodennähe und in der Decke gegeben sein, damit diese Gifte entweichen können. Ist das nicht der Fall, kann es gefährlich werden, wenn ich da drin wohne. Und wenn da Zwangsentlüftungen sind, dann habe ich Löcher in den Wänden, dann habe ich die Dämmung nicht gewährleistet, dann ist es gar kein baugenehmigungsfähiges Haus. Und dann nochmal zu dem Sammelsurium der energetischen Verbraucher. Holzofen, Ölheizung und Gasherd. Ich brauche also ein Holzlager, ich brauche einen Öltank und ich brauche eine Gasbuddel. Was soll dieser Quatsch? So, hat es auch schon gereicht? Noch ist die Anzeige nicht beendet.
Neuen Kühlschrank, ein kleines Solarpanel, an dem alle Lampen angeschlossen sind, Dusche. Ein WC muss nach Wall, Trockentrenntoilette oder Toilette mit Spülkasten noch eingebaut werden.
In jedem Wohngebäude herrscht in Deutschland Anschlusszwang an die Abwasserentsorgung. Wenn aber gar keine Toilette da ist oder eine Trockentrenntoilette eingebaut wird, dann ist das einfach nicht legal. So, und was soll denn dieses schöne Teil jetzt nun kosten?
Preis 46.000 Euro.
Okay, halten wir einmal fest. Wir haben einen Holzwohnwagen. Ob es ein echter Wohnwagen ist oder nur ein Trailer, wissen wir noch nicht. Der steht auf einem Campingplatz. Das hat ein Tischler gebaut, der eigentlich nur eine Ausbildung für Möbelbau hat. Beheizt wird es mit einem Holzscheitkamin, der wahrscheinlich keine Betriebserlaubnis hat. Eine Baugenehmigungsfähigkeit für ein legales Wohnhaus dürfte nicht vorhanden sein. Und die Toilette muss auch noch eingebaut werden. Das Ganze soll dann 46.000 Euro, nicht Rubel, sondern Euro kosten. Also sagen wir es mal so, Wenn ich als alter, nostalgischer Hippie gerne meine letzten Lebensjahre in einer Bauwagenkommune verbringen will, dann mag das vielleicht spannend sein. Und dann würde ich dafür 5.000 Euro zahlen. Für alle anderen, die ein Wohnhaus suchen, Finger weg, nicht mit der Kneifzange anfassen, es ist es nämlich nicht. Okay, befassen wir uns mit dem nächsten Fall. Hör zu.
Tiny House auf Rädern, Mobilheim, Campingplatz, Freizeitgrundstück, Wochenendhaus, Ferienhaus.
So, halt, stopp, stopp, da müssen wir einhaken. Also, Campingplatz, Freizeitgrundstück, Wochenendhaus, was ist denn das nun wirklich? Baurechtlich haben wir schon gelernt, gibt es eigentlich nur drei grundsätzliche Haustypen. Wochenendhaus, Ferienhaus oder Wohngebäude eben der Gebäudeklasse 1. Darunter gibt es einen Campingplatz, da dürfen dann auch nur straßenzugelassene Wohnanhänger aufgestellt werden. Und wäre es ein Freizeitgrundstück, dann wäre es ein echtes Ferienhaus mit Baugenehmigung und dann hätte es schon eine gewisse Wertstabilität. Da aber das Stichwort Campingplatz und Haus auf Rädern kommt, ist es definitiv kein werthaltiges Ferienhaus. Hier werden also massenhaft Stichworte gebracht, alles mal umgerührt, in der Hoffnung, dass irgendein Wörtchen dabei ist, das toll klingt und ich deswegen die Kohle für diesen Schrott bekommen kann. Wir hören weiter hinein.
Verhandlungsbasis 29.000 Euro, Wohnfläche 40 Quadratmeter.
Naja, normalerweise gibt man ja erst Informationen zum Haus, wie groß es zum Beispiel ist, und dann nennt man den Preis. Hier ist es komischerweise andersherum. Aber die 40 Quadratmeter bedeuten uns ja schon, dass es wohl ein Wochenendhaus ist, das, was man landläufig Mobilheim nennt. Also steht es mit größter Wahrscheinlichkeit gar nicht auf einem Campingplatz, sondern auf einem genehmigten Wochenendplatz. Und mit 9 mal 4 Metern, das ist nämlich das, was in der Beschreibung dann enthalten ist, ist es definitiv kein Tiny House auf Rädern, sondern eben ein Wochenendhaus. Fertig. Und Wochenendhäuser dürfen grundsätzlich fürs Wochenende für den Urlaub genutzt werden, sind aber keine Wohnhäuser, auch wenn irgendwelche dieser unseriösen Mobilheimverkäufe das immer glauben machen möchten, damit sie ein bisschen mehr Kohle abkassieren können. Ja, und was ist mit dem Grundstück?
Nach Absprache kann ein Pachtgrundstück für 1.000 Euro pro Jahr mit Strom- und Wasseranschluss übernommen werden.
Und damit hätten wir ein paar richtig heftige Probleme. 1.000 Euro Pacht im Jahr, das ist ja gerade mal 85 Euro im Monat. Also entweder ist das ein richtig brutales Schnäppchen oder es ist einfach ein heruntergekommener Platz, der so als Slum- oder Armutsviertel interpretiert werden darf. Und wenn jemand den Pachtvertrag gleich mit anbietet, habe ich ein nächstes steuerrechtliches Problem. Ja, und jetzt wundert ihr euch, wieso steuerrechtlich, was hat das denn damit zu tun? Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die sich vor ein paar Jahren in Schleswig-Holstein begeben hat. Ein privater Mobilheim, also Wochenendhausbesitzer, hat nach ca. 10 Jahren sein Häuschen an einen privaten Käufer verkauft. Und im Kaufvertrag wurde auch gleich festgehalten, dass der Pachtvertrag verzugslos übernommen werden kann. Ein paar Wochen später bekommt der neue, stolze Besitzer dieses alten Mobilheims Post vom Finanzamt. Für den Erwerb eines Grundstücks mit Haus zahlen Sie bitte die Grundsteuer in Höhe von bum bum bum. Der Käufer ganz überrascht, wieso, das Grundstück ist doch gepachtet. Kein Problem, das können wir hochrechnen auf den Kaufpreis. Ja, aber das ist doch ein Mobilheim, das hat doch Räder. Und das Finanzamt reagiert, also wenn das da 10 Jahre rumsteht, dann hat das mit der Beweglichkeit nichts mehr zu tun. Dann definieren wir es als Haus, basta. Also bezahlen Sie Grunderwerbsteuer für das Grundstück und für das Mobilheim. Der Käufer ging vor Gericht, nämlich vor das Finanzgericht nach Schleswig und bekam sogar Recht. Ein vergleichbarer Fall begab sich dann auch in Niedersachsen und wurde genauso beim Finanzgericht Lüneburg beschieden. Nun ist es aber in Deutschland noch lange nicht so, nur weil man gegen ein Finanzamt gewinnt, dass man dann auch wirklich Recht bekommt. Also hat die Oberfinanzdirektion in Frankfurt einen sogenannten Mobilheimerlass beschlossen. Und danach darf das Finanzamt eigenmächtig entscheiden, wenn es da länger als 6 Jahre steht, dann definieren wir es einfach als festes Gebäude, fertig, aus, Ende. Das heißt also, die Moral von der Geschichte, wenn euch gebraucht irgendeine Hütte angeboten wird und auch gleich die Parzelle dazu, Finger weg, das kann gefährlich werden. Wenn es hingegen ein baugenehmigtes Haus auf einem Baugrundstück ist, ja, dann ist es eben so, dann muss man dafür die Grunderwerbsteuer zahlen. Aber ein gebrauchtes Mobilheim auf einer Parzelle, das trennt man knallhart nach dem Motto, das Mobilheim hat abgeholt zu werden, der Pachtvertrag wird gekündigt, fertig. Also was muss hier zusammenkommen, um diesen Verkauf hinzubekommen? Ganz einfach, ein ahnungsloser Verkäufer sucht einen anderen ahnungslosen Käufer. Und genau deshalb besprechen wir das ja in dieser Folge, damit ihr nicht drauf reinfallt. Okay, wenden wir uns einem weiteren Fall zu und der ist schon dick durch die Presse gegangen und da haben sich sogar die Gerichte schon mit beschäftigt. Hört mal zu.
Grundstück mit Tiny House in Kloster Lenin. Pachtgrundstück bis 2052, Größe 113 Quadratmeter.
Baujahr 2022. Verhandlungsbasis 157.000 Euro.
Das klingt doch erstmal toll. Tatsächlich mal ein Grundstück mit Haus. Und dann hört man Pachtgrundstück. Also Vorsicht, es wird schon wieder gefährlich. Größe 113 Quadratmeter. Mal ganz ehrlich, wo gibt es so kleine legale Grundstücke? Wenn es ein legales Baugrundstück wäre, müsste ich natürlich die Abstandsflächen zum Nachbarn einhalten. Das wären dann 3 Meter in alle Richtungen, vorne, hinten, links und rechts. Nehmen wir mal an, das Tiny House hat 8 mal 2,5 Meter. Dann muss das Grundstück mindestens 14 mal 8,5 Meter sein und das sind 119 Quadratmeter. Mit 113 Quadratmeter ist es also tatsächlich auf einem Campingplatz. Und was sagt er? Der Pachtvertrag läuft noch bis 2052? Ihr habt richtig gehört, der Besitzer dieses Platzes hat es tatsächlich geschafft, den Leuten 30 Jahre Pachtgebühren im Voraus abzuzocken. Doch damit nicht genug. Er hat sogar dann gesagt, pass auf, das ist ja eine Tiny-House-Siedlung und ihr könnt auch bei mir gleich ein Tiny-House dazu kaufen. Und dafür möchte er dann 157.000 Euro haben und das mit Sicherheit mit einer Hütte, die definitiv keine 20.000 Euro selber wert ist. Und ob die Parzelle wirklich 30 Jahre dort noch genutzt werden kann, ist eine ganz andere Frage, wenn da nicht irgendwie die Gerichte nochmal dazwischen funken. Aus diesem Fall lernen wir also sehr gut, dass es Sinn machen kann, sich bei Google einmal zu informieren. Also nehmt mal die Stichworte Kloster Lenin, Tiny House und da werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Und dazu gleich noch ein Tipp, nehmt ruhig auch mal die Fotos, gerade so von außen, die hier gezeigt werden und geht mal nach Bildersuche bei Google. Das kann so manches Mal sehr, sehr ernüchternd werden, wenn ihr dann herausfindet, wo das dann wirklich steht, was es wirklich ist und so weiter. Okay, wenden wir uns einem nächsten Fall zu. Hört zu.
Mini House, Tiny House, handgemacht, autark, komplett in Holzständerbauweise, hochwertig gedämmt, autark mit Solarstrom und Gas, bereit, dich unabhängig zu machen.
Ja, und aus diesen 12 Sekunden hören wir schon so viel Wahnsinn heraus, das müssen wir kurz analysieren. Das Heftigste ist natürlich erstmal Holzständerbauweise. Wenn ich ein Holzhaus über die Straße transportiere, kommen dort Erschütterungen auf wie schwerste Erdbeben. Da gibt jeder Holzbalken nach und die Bolzen lösen sich. Der Zimmerer, der Häuser baut, würde jetzt sagen, okay, dann muss man die Bolzen nachziehen. Das geht aber bei fertigen Häusern nicht, weil alles verkleidet ist. Das heißt, die Statik ist bei Holzhäusern, die über die Straße transportiert wurden, bereits statisch beeinträchtigt, wenn nicht sogar zerstört. Und das gilt nicht nur für vermeintliche Tiny House, auch jedes Mobilheim, also Wochenendhäuser, das irgendwo über 1000 Kilometer aus Osteuropa angeliefert worden ist, ist eigentlich schon gefährdet, wenn es hier ankommt. Drum merke, Finger weg von Holzhäusern, die über die Straße transportiert werden. Das kann lebensgefährlich sein. Ausnahme, es liegt eine geprüfte deutsche Baustatik für Erdbebenzone 3 vor und die kriegt man in der Regel für Holzhäuser in dieser Dimension nicht. Handgemacht autark. Darunter verstehe ich, das hat er selbst gebastelt. Und der Begriff autark ist immer ein Verkäufertrick, um nachzuweisen, dass dieses Haus niemals legal genehmigungsfähig ist. Denn für ein richtiges Wohngebäude muss ich immer Anschlusspflicht einhalten, das heißt für Strom, Wasser und Abwasser. Also merke, Autarkie ist ein Verkäufertrick, um eine Hütte loszuwerden, die in aller Regel gar nicht legal genehmigungsfähig ist. Und die Härte ist ja autark mit Solarstrom und Gas. Kleine Frage vom Fachmann, wie groß ist das Dach vom Tiny House? Passen da 4 Platten rauf mit jeweils 200 Watt, also WP, das wären 800 Watt, das reicht gerade mal zum iPhone-Laden, aber garantiert nicht für den Betrieb des Hauses. Und Gasheizung, das ist wahrscheinlich sogar eine Truma-Heizung, die in Wohnwagen verbaut wird, die aber keine Zulassung für Tiny Houses hat. Also was gibt's da noch so an tollen Dingen?
Mitsubishi Luftwärmepumpe zum Heizen und Kühlen.
Also der Energiewende-Spezi Robert Habeck hat es ja fertiggebracht, die Wärmepumpe so nach vorne zu schieben. Aber eine Luftwärmepumpe, das ist nichts anderes als eine Klimaanlage und die ist zum Kühlen geeignet, aber nicht zum Heizen. Definitiv aber auch nicht im Winter bei diesen Temperaturen, die wir im Winter in Deutschland erzielen können. Was gibt's da noch?
Kaminanschluss 4 Kilowatt für gemütliche Abende.
Ja, für gemütliche Abende mag der Holzkamin geeignet sein, aber nicht zum Heizen eines Hauses. Aber genau das hatten wir schon in der vorherigen Annonce und ihr merkt damit, es wird regelmäßig mit Holzöfen argumentiert. Das sind alles Wildpinkler-Lösungen. Wir hören weiter zu.
Duschbad mit Warmwasserboiler und Trockentrenntoilette Topolino.
Okay, Duschbad, sei mal geschenkt. Wasserboiler heißt eigentlich großer Energieverbrauch. Ein Durchlauferhitzer wäre energieeffizienter. Dafür bräuchte man aber einen Kraftstromanschluss, also mit 400 Volt, den hat sie aber nicht, weil das Haus schwarz aufgestellt worden ist. Woran erkennen wir das? Das hatten wir in der letzten Annonce auch schon. Das war nämlich die Trockentrenntoilette. Ja, aber was ist denn nun eine Trockentrenntoilette? Immerhin erleben wir es regelmäßig in Gebrauchtannoncen, dass dieses Thema aufkommt. Das ist eigentlich ein modernes Plumpsklo. Vorne wird Pipi aufgefangen, hinten AA, das wird im Haus gelagert, abgetrocknet. Das mag man natürlich besonders gerne, wenn die Exkremente im Haus gelagert werden. Und wie funktioniert dann die ökologische Entsorgung? Vielleicht auch nachhaltig auf die eigenen Erdbeeren im Garten schütten oder was? Drum merke, Trockentrenntoilette ist ein eindeutiges Zeichen, es ist nicht als legales Wohnhaus angeschlossen, das ginge dann nämlich gar nicht, sondern es ist irgendeine Trickserei auf einem wilden Campingplatz oder ähnliches. Und wir hören weiter zu.
Küche mit Gaskocher?
Das hatten wir schon mal beim ersten Fall, den wir hier behandelt haben. Gaskocher gehören nicht in Tiny Houses, das kann lebensgefährlich sein. Okay, letzte Frage, wie groß ist das, was kostet's?
Maße 2,5 x 6,5 Meter.
Preis 27.575 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Gewerblicher Nutzer, aktiv seit 30. Juni 2025.
Okay, die Größe 6,5 mal 2,5 Meter sind 16,25 Quadratmeter. Das ist ein recht kleines Tiny House. Und der Preis soll 27.575 Euro inklusive Mehrwertsteuer sein. Das alleine heißt ja schon, dass es ein gewerblicher Anbieter ist. Also muss er die 19% Mehrwertsteuer an den Staat abführen und hat noch 23.000 Euro, für die er das Haus bauen wollte und auch noch einen Gewinn machen will? Also anhand dessen, was wir hier schon in Werbung gehört haben, ist das erstens kein Haus, zweitens wahrscheinlich irgend so eine Müllhütte und drittens wahrscheinlich irgendeine osteuropäische Bastelbude. Der Vorteil von eBay Kleinanzeigen ist ja übrigens, dass man sehen kann, wie lange denn dieser Anbieter schon dort registriert ist. Naja, und wenn der erst seit Juni 25, also gerade mal seit 4 Monaten dort registriert ist und dann so einen Dumpingpreis anbietet, inklusive Mehrwertsteuer, weiß man, der übt noch Kräfte, da sollte man die Finger von lassen. Okay, abgehakt, wenden wir uns einem dritten Angebot zu. Los geht's.
Mobiles Tiny House, kleines Haus auf Rädern, Tiny House auf Trailer.
Also dieser Anbieter, er hat ja keinen Schluck auf, der hat tatsächlich mehrfach Tiny House in die Überschrift gesetzt. Das hat er natürlich in allen Versionen, allen Schreibweisen dort reingepackt, um auch den Dümmsten, der des Lesens und Schreibens nicht richtig mächtig ist, eventuell noch auf die Website zu locken. Okay, ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf. Wir hören weiter zu.
Baujahr 2023 von einer Holzbaufirma gebaut. Allerdings, wie auch den Fotos erkennbar, noch nicht gebraucht.
Also nochmal im Klartext. 2 Jahre alt, nicht benutzt, von einer Holzbaufirma gebaut. Wieso lässt man eine Hütte 2 Jahre stehen? Ganz einfach, weil man das Ding doof gekauft hat, in der Hoffnung, dass man es irgendwo auf dem Parkplatz abstellen kann und dann irgendwann feststellen muss, man kriegt nirgendwo eine Genehmigung. Ergebnis, ich benötige jemanden, der genauso voll naiv ist wie ich, der mir diesen Mist wieder abkauft. Ja, und Stichwort Holzbaufirma, also wieder Holzrahmenkonstruktion, die Billigbauweise, die dann gefährdet ist, wenn sie über Straße transportiert wird. So, was ist da noch los?
Wohnwagenzulassung möglich.
Ja, ich würde eher sagen, Wohnwagenzulassung unmöglich. Also entweder hat das Tiny House eine Betriebserlaubnis gemäß Fahrzeugzulassungsverordnung durch TÜV Nord oder DEKRA oder sie hat es nicht. Das ist ein dickes, fettes Gutachten von ungefähr 30 Seiten und es ist da oder es ist nicht da. Und wenn die Betriebserlaubnis nicht vorliegt, dann muss ich eben selbst nochmal zum TÜV fahren und das nochmal zulassen und das ist höchst unwahrscheinlich, dass ich das hinbekomme, wenn ich es nicht selbst gebaut habe. Da wird nämlich nochmal alles geprüft, von der Beleuchtung über die Bremsen, Maße, Gewichte, abfallende Teile und so weiter und das ist wahnsinnig aufwendig. Ja und wenn denn die Betriebserlaubnis vorliegt, ja dann ist sie abgelaufen, weil sie nur ein halbes Jahr gilt, also wieder von vorne. Insofern alles Quatsch, was hier erzählt wird. Wir hören weiter zu.
Kaminofen 4,9 Kilowatt, neu.
Muss ich dazu noch was sagen? Wieder mal Kaminofen und nicht benutzt. Ja, das heißt, Betriebserlaubnis gibt es dafür wahrscheinlich auch nicht für die Feuerstätte. Okay, und was möchte er für dieses nutzlose und sinnbefreite Machwerk haben?
Verhandlungsbasis ohne Kaminofen und Edelstahlrohre 27.111 Euro.
Ja, da war wohl Ofen und Schornstein das einzig Wertvolle an dieser Kiste. Also reale Nutzungsmöglichkeiten nicht vorhanden, Schätzwert für Nostalgiker, die zu viel Geld in der Tasche haben und nicht wissen, was sie da irgendwie entsorgen sollen, 5.000 Euro. So, jetzt haben wir schon 3 völlig nutzungsbefreite Angebote von vermeintlichen Tiny Houses analysiert. Das war's aber noch nicht. Wir haben ja auch noch neue Häuser, die angeboten werden und unterscheiden die sich sehr von den gebrauchten Hütten? Hört mal zu.
Premium Tiny House 22 Quadratmeter Winterfest Wärmepumpe, Klima- und Fußbodenheizung. Luft-Luft-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen, 64.900 Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer.
Und ich denke, hier ist des Pudels Kern zu finden. Wenn schon neu kompletter Schrott angeboten wird, dann muss man sich nicht wundern, dass auf dem Gebrauchtmarkt genau dieser Schrott wieder auftaucht. Immer und immer wieder diese Luft-Luft-Wärmepumpe. Das ist eine Klimaanlage und die ist bei richtig kaltem Wetter überhaupt nicht zum Heizen geeignet. Völliger Blödsinn. Das bauen die Amateurhersteller ein, weil sie nichts Ordentliches auf die Reihe bekommen. Und dann noch dieses Stichwort winterfest. Also kein seriöser Bauunternehmer käme auf die Idee, sein Wohnhaus mit winterfest zu titulieren. Das ist schon betrügerisch. Ein richtiges Haus wird doch mit den Effizienzhausklassen, also zum Beispiel KfW 55, wie wir früher gesagt haben, oder heute EH 55 tituliert. Das ist Werbung, das ist positiv. Wenn aber die Bastelhütte das nicht erfüllen kann, dann sucht man natürlich eine dumme Ausrede und das ist meistens winterfest. Nur was soll das heißen? Dass es auch im Winter nicht umfällt oder was? Okay, und jetzt hören wir uns mal eine Annonce an, ohne dass ich dazwischen rede und ihr versucht einmal selbst zu analysieren, was ihr dabei rausbekommt. Okay, los geht's.
Tiny House auf Rädern. Gegebenenfalls mit privatem Stellplatz im Albdahl bei Karlsruhe. Zustand. Gebraucht. Sehr gut. Habe ich 2¼ Jahre als Erstbesitzerin selbst bewohnt. Hersteller Mobihaus Polen. Jahr der Erstzulassung November 2022. Einen privaten Stellplatz mit Garten, Hof und Garage im Albtal kann ich gegebenenfalls auch anbieten. Die Vermieterin hätte gerne das Haus wieder auf ihrem Grundstück stehen. Ihre Grundbedingung für eine neue Bewohnerin oder einen neuen Bewohner ist, dass sie ihre beiden Katzen versorgt bekommt, weil sie berufsbedingt relativ häufig weg ist. Preis verhandelbar um 44.000 Euro.
Okay, ich denke mal, die Knackpunkte habt ihr selbst herausgefunden. Und auch hier taucht übrigens wieder einer der üblichen Verdächtigen auf. Diesen polnischen Hersteller kennt ihr aus meiner Podcast-Folge 108. Erinnert ihr euch noch? Eingeladen, 3 Fragen gestellt, Hausverbot. Und genau solche Hütten stellt man natürlich nur schwarz gegen Pflege der Katzen auf. Okay, reicht euch das schon? Also einen habe ich noch. Komm, hör zu.
Angebot Tiny House, Mobilheim, Ferienhaus, Holzhaus, Wohnwagen. Das Haus ist 8 Monate alt und in perfektem Zustand. Es wurde renoviert, Boden erneuert, Fassade erneuert. Dank des geringen Gewichts des Hauses kann das Haus legal auf einem Anhänger transportiert werden. Es ist auch möglich, einen Anhänger für 5.200 Euro zu kaufen. Dies ist jedoch beim Kauf des Hauses nicht erforderlich.
Also das fand ich schon den Gipfel der Frechheit. 8 Monate alt, kernsaniert, Fassade kaputt, Boden kaputt, also eigentlich Schrott, aber perfekter Zustand. Irre, was hier angeboten wird. Aber zum Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich euch natürlich nicht mit dem Gefühl entlassen, dass alles Schrott ist. Es gibt auch seriöse Angebote. Hört mal hier hinein.
Tiny House mit Grundstück, Leben, wo andere Urlaub machen. Zum Verkauf steht ein Tiny House mit ca. 38 Quadratmetern Wohnfläche auf einem großen Eigentumsgrundstück. Bei dem Tiny House handelt es sich um ein neues Objekt, Erstbezug, Grundstücksfläche 1300 Quadratmeter, eine Baugenehmigung wurde bereits erteilt. Das Tiny House samt Eigentumsgrundstück wird aufgrund einer beruflichen Veränderung und dem daraus resultierenden Wegzug verkauft. Verhandlungsbasis 189.000 Euro.
Ja, da kann ich nur sagen, sauber, seriös, Baugenehmigung, eigenes Grundstück, alles in Ordnung. Das sollte man sich wirklich einmal näher ansehen. Und bei einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück würde ich sogar einen Architekten beauftragen, um zu prüfen, ob man das teilen kann. Denn ganz ehrlich, will ich ein kleines Haus mit großem Grundstück oder ein kleines Haus mit kleinem Grundstück? Ja, und vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, nochmal 200-300 Quadratmeter Grundstücke anderweitig zu verkaufen und ich behalte 400 Quadratmeter. Dann rechnet sich das aber richtig gut. So, damit soll es aber nun wirklich gewesen sein. Ein kurzes Resümee. Also allein an Stichworten kann man schon festhalten, dass man dringend vorsichtig sein soll, wenn zum Beispiel kommt Holzrahmenkonstruktion, Holzofen, Luft-Luft-Wärmepumpe, Autarkie, Trenntoilette, dann wisst ihr, das ist eine illegale Hütte. Eine optimale Sicherheit habt ihr nur dann, wenn ein Baugrundstück dabei ist und eine Baugenehmigung erteilt worden ist. Und genau das empfehle ich ja auch meinen Kunden, meinen Investoren, die vielleicht ein steueroptimiertes Investment in Tiny Houses tätigen. Wenn die nämlich ihr baugenehmigungsfähiges Energieeffizienz-Tiny House nach 3-4 Jahren wieder verkaufen wollen, oder nach 5 oder 6, das geht natürlich genauso, dann sollten sie eine kleine Grundstücksparzelle kaufen, dazu eine Baugenehmigung einholen und schon ist das Ding einwandfrei und viel mehr wert, als wenn ich es ohne Grundstück verkaufe. Und der entscheidende Vorteil für euch ist natürlich, dass ihr euch ganz deutlich von dem gefährlichen Schrott auf diesem Markt unterscheidet. Denn für den unbedarften Käufer ist euer Haus sonst zu teuer und das andere ist schön billig. Da er aber immer ein Problem mit dem Grundstück hat, nimmt er das Haus mit Grundstück. Ist doch logisch, oder? Wenn ihr übrigens dazu mehr Informationen haben wollt, dann bucht doch mal meine kostenlose und öffentliche Webinarreihe zum Thema Tiny Houses als steueroptimiertes Investment. Ihr findet sie unter tiny-house-webinar.de. Da findet ihr 9 Webinare mit insgesamt 14 Stunden tiefen Know-how und dann erlebt ihr mich auch mal live direkt im Videocall. Ja, und eines dieser 9 Webinare ist eben überschrieben mit Tiny House Zweitmarkt und da zeige ich auf, wie es richtig geht. Ja, und wie immer in meinem Podcast kommt am Ende der dringende Hinweis, bitte drückt in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn eine neue Podcast-Folge hochgeladen wird. Das passiert ja nun seit 4 Jahren, alle 14 Tage montags 8 Uhr. Und bis es wieder soweit ist, verbleibe ich euer Peter Petersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.